eine neue Talksendung wieder an diesem Sonntag. Und ich habe einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Tobias. Hi, Tobi.
Hi.
Darf ich einfach frecherweise Tobi sagen?
Ja, klar.
Den Spitznamen tatsächlich rausgekramt, weil wir schon unheimlich spannende, tiefe Gespräche hatten zu dem Thema, das wir heute ein bisschen näher beleuchten wollen. Tobias, du kommst hier vom Niederrhein. Erzähl mal ganz kurz, was du beruflich machst.
Ich bin Speditionskaufmann, habe eine eigene Spedition mit meiner Mutter zusammen.
Und machst das schon ein paar Jährchen, ne?
Genau, jetzt mittlerweile 7 Jahre im eigenen Betrieb.
Ja. Also Verantwortung ohne Ende und das ist wichtig zu erwähnen, denn du bist jemand, der geholfen hat vor knapp 5, 6 Wochen, als wir hier unter anderem in Nordrhein-Westfalen diese unglaubliche Unwetterkatastrophe erlebt haben. Wir haben uns viel darüber ausgetauscht, jetzt mittlerweile viel gesprochen, denn du hast dich auf den Weg gemacht, hast sozusagen ein paar Leute eingesammelt und wolltest helfen. Diese Geschichten, diese Helfergeschichten haben wir jetzt regelmäßig gehört in den letzten Wochen. Was ich so spannend finde, ist gewissermaßen deine Kritik. Du sagst jetzt nämlich, am Anfang waren wir alle da und jetzt vergessen wir so ein bisschen, was zum Beispiel unter anderem in Ahrweiler alles geschehen ist. Aber vielleicht kannst du mir kurz erzählen, wie du eigentlich diese Nacht erlebt hast. Das war der 14. Juli und wie du eigentlich diese ersten Meldungen über dieses Unwetter wahrgenommen hast.
Also im Voraus hat man einfach nicht damit gerechnet, was sich da dann tatsächlich abspielt oder abgespielt hat.
Ja.
Und die ersten Meldungen, das war tatsächlich morgens irgendwie so auf dem Handy. Also in der Nacht selber hat man gar nichts großartig mitbekommen. Warum auch?
Ne? Ja.
Man war ja nicht betroffen. Ja, und dann hat es einen einfach aus den Schuhen gehoben. Und man hat dann gedacht, okay, was den Leuten da passiert oder passiert ist, das kann man nicht in Worte fassen. Und da muss man irgendwas machen.
Ich habe dir das ja auch vorhin schon erzählt, ne? Ich war ja so, dass ich so dachte, irgendwie, es berührte mich anfangs gar nicht. So, ich habe irgendwann zu einem Kollegen gesagt, sag mal, bin ich irgendwie innerlich so, bin ich kalt geworden? Warum macht das gerade nichts mit mir? Und es hat echt ein paar Tage für mich gedauert, bis ich verstanden habe, dass es wirklich alles hier bei uns passiert. Ich konnte überhaupt nicht realisieren, dass diese Aufnahmen in Deutschland gemacht wurden. Das war für mich so weit weg. Und dann natürlich ist man umso schockierter, weil man realisiert, das ist jetzt die wirklich Realität. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwas tun? Gab es einen Auslöser dafür?
Ich glaube, der Auslöser war tatsächlich meine Frau, die dann gesagt hat, die kommt aus Erftstadt,
ja,
Kirdorf, und dann gesagt hat, okay, das ist so nah bei mir am Geburtsort und ich habe da so einen Bezug zu, komm, irgendwas machen wir. Und dann war halt irgendwie die Frage, okay, was können wir denn machen? Ja, ich habe Lagerfläche und habe halt große Fahrzeuge und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann wir sammeln Sachgüter und bringen die halt dann darunter. Das Ganze ist dann ja bekanntermaßen sehr ausgeufert.
Ja, ja.
Freitagsabends, eigentlich hatten wir Freitag und Samstag zum Sammeln geplant. Freitagsabends mussten wir schon sagen, hört mal, vielen lieben Dank für euren ganzen Zuspruch, aber wir können nichts mehr annehmen. 300 Quadratmeter voll.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ist dir was aufgefallen bei den Sachspenden? Also würdest du sagen, nicht nur, dass die Leute was abgegeben haben, sondern sie haben wirklich gute, sehr hilfreiche Sachen abgegeben?
Ja, doch. Mhm. Klar, ich sag mal, das Erste, was natürlich immer in den Sinn kommt, ist Kleidung.
Mm.
Das ist, glaube ich, auch einfach normal.
Ja.
Aber es gab auch wirklich sehr viele, die haben, also wenn ich das jetzt mutmaßen darf, ich glaube bei uns im Ort, die Discounter und Drogeriemärkte echt leer gekauft und die Sachen zu uns gebracht, was natürlich super ist, weil es war alles dabei, ja. Also Kinderspielzeug war dabei, es waren Klamotten dabei, es waren Lebensmittel dabei, haltbar.
Ja.
Wasser, ja, weil ja auch eine Trinkwasserversorgung am Anfang nicht da war.
Ja.
Tierfutter, wo sich viele echt mega Gedanken gemacht haben. Also soweit wäre ich gar nicht gekommen.
Ich auch nicht. Ne? Aber klar, wenn du wahrscheinlich einen Hund zu Hause hast, dann denkst du natürlich auch an all die Haustiere, die irgendwie davon betroffen waren. So, und dann war diese Hilfsbereitschaft schon bei euch so, wo ihr gemerkt habt, okay, wow, die Leute, die wollen das nutzen und ich habe irgendwie mein Lager vollgestopft. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du getan hast, ne? Weil irgendwann seid ihr eben runtergefahren.
Genau, das kam dann an dem Wochenende, also wie gesagt, Freitag, Samstags gesammelt und sonntags hatte ich dann mit unserem Reifenhändler von der Spedition gesprochen, zu dem ich privat auch einen guten Draht habe. Und dann kamen halt so die ersten Meldungen, hier liegt nur Zeug auf der Straße, wir fahren uns die Reifen kaputt, hier muss jemand hin, der Reifen macht. Ja, als gelernter Mechaniker habe ich dann gedacht, okay, du kannst einfach anpacken, ja, und dann haben wir uns halt ins Auto geschmissen und sind da runtergefahren, waren dann an dem Sonntag in Dernau und als wir da angekommen sind, hat man tatsächlich erst das erste Mal so dieses Feeling gehabt, was da tatsächlich gelaufen ist. Ja,
was war da anders für dich im Vergleich zu den Bildern, die du zum Beispiel auf deinem Handy gesehen hast? Also wie hat sich das angefühlt im Vergleich?
Boah, das ist schwer zu sagen. Unreal. Also die Bilder, die man irgendwie bekommen hat, natürlich zeigen die genau dieselben Sachen wie das, was man auch sieht. Aber man in Natura
es ist unfassbar.
Ist das unfassbar. Das kann man nicht anders beschreiben als einfach unfassbar.
Mhm. Ja. Ich merke auch im Übrigen auch bei den Vorgesprächen, die wir jetzt geführt haben, vor Ort zu sein, das zu sehen, löst in einem was aus. Nochmal was anderes, als davon zu hören, davon Bericht erstattet zu bekommen, sozusagen. Also mit eigenen Augen dazustehen und zu realisieren, mein Gott, das ist hier wirklich passiert. Das habe ich immer und immer wieder gehört. Egal, ob das Menschen waren, die betroffen waren sozusagen oder ob das Helfer waren. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass du irgendwie innerhalb kürzester Zeit es geschafft hast, unglaublich viele Menschen zu mobilisieren, die ähnlich wie du, also selbstständig sind hier vom Niederrhein, die nicht nur in Anführungsstrichen, nicht nur mit Sachspenden gekommen sind, sondern wirklich damit zu sagen, pass auf, das, was ich besitze an Gerätschaften, an Fahrzeugen, ich stelle das zur Verfügung und ich fahre mit. Kannst du ungefähr beziffern, wie viele Selbstständige, wie viele Unternehmer, wie viele Freiberufler hier so aus der Region das mit dir gewuppt haben?
Also ich würde das jetzt einfach mal taxieren auf circa 15 Betriebe.
Die das ist
zusammen,
eine Menge.
Ja, die wir zusammengetrommelt haben, mit jeweils, ich sag mal, 1 bis 2 Leuten dabei. Also ich sag mal in der Spitze um die 30 Leute. Da war alles dabei. Ja, ein Landmaschinenmechaniker, ein Reifendienst, natürlich wieder eine Feldküche zur Verfügung gestellt von einem Getränkegroßhandel in Brüggen. Und dann halt Bagger und Karren zum Wegfahren. Ja.
Tobias, was ich, das werde ich dich jetzt ganz offen fragen. Wenn man all das tut, ja, und ich weiß, du hast mir auch erzählt, du hast 2 kleine Kinder. Wenn man all das tut, dann fällt da hinten irgendwas über, ja? Sei es vielleicht Zeit mit der Familie oder vielleicht Einnahmen, die du gehabt hättest, hättest du die Kapazitäten in deinem Lager für dich selbst sozusagen genutzt. Du wirst mit der Hilfe, die du geleistet hast, mit Sicherheit was gewonnen haben für dich selbst und für die Menschen, denen du geholfen hast. Aber wie kann man sich das vorstellen? Die Menschen, die geholfen haben, und ich würde das gerne mal einfach deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass man hilft und dann ist alles gut und man geht nach Hause und alles ist wie vorher. Was löst das in einem aus?
Eine gewisse Erdung. Ja. Du kommst nach Hause und weißt einfach viel mehr zu schätzen, was du überhaupt hast. Du kannst das anders gar nicht einordnen, als dass du wirklich wieder geerdet bist. Weil vorher, du hast ja alles. Ne? Dir geht's ja gut und du hast ja keine Probleme und von daher kannst du einfach nicht einschätzen, wie das ist, nichts mehr zu haben. Von heute auf morgen, in einer Nacht, von 100 auf 0. Und das ist sehr viel wert, was man da wirklich draus mitnimmt. Und ich glaube, das tun wir alle, also von dem ganzen Team.
Jetzt wart ihr dort, du hast es das erste Mal gesehen, was da los ist. Irgendwann ging es dann für euch nach Ahrweiler. Tatsächlich ein Ort und auch die Ahr an sich oder das Ahrtal, darüber wurde unheimlich viel berichtet. Vor Ort seid ihr dann da und dann gab es ja auch, die Wetterlage war trotzdem alles andere als bequem, richtig?
Ja. Richtig, genau. Es war dann für das erste Wochenende, wo wir mit den Maschinen da waren, halt erneut dieser Starkregen gemeldet. Was einen natürlich dann schon ein bisschen Beängstigt, ja, ja genau. Weil keiner von uns einfach wusste, was kommt da jetzt tatsächlich nochmal auf uns zu.
Hast du zu irgendeinem Moment gedacht, Tobias, was tust du hier? Das ist total lebensmüde, ausgerechnet jetzt bei so einer Situation oder bei so einer Wettersituation vor allem, dich in so eine Gefahr zu begeben?
Das schaltest du ab. Das schaltest du einfach aus. Wir haben dann für uns entschieden, okay, jetzt, wo der Regen da ist, wir arbeiten durch, wir bleiben wach, um einfach zu wissen, wenn jetzt nochmal ein richtiger Schwall kommt, haben wir zumindest noch irgendwie die Chance, ja, uns vielleicht in Sicherheit zu bringen.
Ja.
Es
ist total skurril, das so, das auszusprechen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, weil ich mir gerade vorstelle, wie ihr da steht. Ihr denkt so, denkt euch, oh Gott, was für eine Katastrophe ist denn hier passiert? Okay, Jungs, wir arbeiten durch, damit uns nichts, beziehungsweise damit, wenn was passiert, wir wach genug sind, um hier wegzulaufen.
Ja.
Das ist wirklich ehrenhaft.
Also das Durcharbeiten hatten wir sowieso geplant, weil tagsüber war der Ort einfach so dermaßen überfüllt, dass man die Wege nicht frei hatte, um das zu tun, was man gerne machen wollte, nämlich verladen und wegfahren zu den Deponien. Und das war für uns dann nachts oder abends natürlich ideal, weil dann war keiner mehr da. Und da hatten wir, ja, ich sag mal, die Stadt für uns allein. Ne?
Jetzt gab es aber irgendwann natürlich eine Nacht, so ihr habt auch ein bisschen Schlaf gebraucht, ist ja ganz klar. Dann hast du in was, einem großen Wagen geschlafen, in einem deiner Autos sozusagen?
Ja, genau.
Wie weit stand dieser Wagen von der A entfernt?
Ein paar Meter.
Mhm. Ja. Wie kann man da schlafen? Wie hast du das geschafft?
Ich glaube, auch das ist was, nachdem der Regen dann vorbei war, dass du nicht mehr weiter drüber nachdenkst, weil du bist so dermaßen kaputt, deine Akkus sind einfach leer. Wir sind morgens alle so um 1 Uhr ungefähr aufgestanden und haben ja dann bis wieder 1 Uhr in der Nacht gearbeitet, mit runterfahren und baggern und so weiter. Also 24 Stunden nonstop und du weißt, du kriegst jetzt nur diese, ja, von 2 bis 4:30 diese 2,5 Stunden Schlaf.
Ja.
Also nutzt die auch.
Ja.
Und dann war das einfach, ja, wie ein Stein.
Ja. Das ist beeindruckend, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, ob ich selbst in der Lage wäre. Also ich habe natürlich dann irgendwann, als ich realisiert habe, und ich glaube, dass es da draußen vielleicht von euch viele gibt, die da ganz ähnlich gefühlt haben. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das alles zu verstehen und mich sehr über die Hilfsbereitschaft gefreut. Muss gestehen, ich war halt kein einziges Mal vor Ort, weil ich mir eingeredet habe, naja gut, was soll ich schon alleine irgendwie hinkriegen, was soll ich schon bewältigen? Und wenn man dann die ganzen Bilder gesehen hat mit diesen Massen an Menschen, war man irgendwie froh, aber stellenweise hat man ja dann hier und da auch aufgeschnappt, dass Leute gesagt haben, wenn man verdrängt, wofür man eigentlich da ist, dann fühlt es sich an wie ein Festival. Also weil so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, weil überall Schlamm zu sehen ist, weil alle verdreckt sind und irgendwie ist die Stimmung unter den Helfern dann doch ganz gut. Wie hast du das aufgefasst? Was gab es da so für unterschiedliche Helfer? Man hat da ja so diverse Sachen gehört.
Ja, von denen, die mit den bloßen Händen den Schlamm in Eimerketten aus den Kellern geholt haben, über verschiedene Handwerker, die versucht haben, vielleicht auch, ich sag mal, eine Stromversorgung wiederherzustellen oder Sachen repariert haben, die da zu Bruch gegangen sind von den Helfern oder halt diejenigen, die mit den Maschinen dann halt kommen und ich sag mal, die groben Sachen bewältigt bekommen.
Ja.
Ja. Also das sind so die verschiedenen Kategorien gewesen. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele, haben wir auch erlebt, die sich einfach ins Auto gesetzt haben. Die hatten so eine riesen Wok-Paella-Pfanne gemacht.
Ja.
Und sind mit dem Bollerwagen die Straße runtergegangen und haben jedem der Helfer einfach zu essen angeboten.
Schön.
Also einfach dieses eine Idee haben und zu sagen, okay, ich habe zwar keine Maschine und ich bin vielleicht jetzt nicht der Kräftigste, aber ich kann mich anders engagieren.
Ja.
Ja, das war cool.
Ja, und ich glaube auch, da muss ich ganz egoistisch sein und sagen, das hat mir persönlich geholfen zu sehen, dass das in diesem Land möglich ist, dass diese Solidarität so riesig ist. Das hat mich sehr berührt. Ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so ging. Und trotzdem ist man dann irgendwie ein bisschen beschämt, dass man selbst gar nicht so viel aktiv geleistet hat oder geholfen hat.
Ich sag mal so, von der Gesellschaft bin ich da auch echt sehr überrascht gewesen, weil man ja immer mehr eine Verrohung irgendwo erfährt, ja, eine Anonymität. Keiner also dieses typische Nachbarschaftsgeplänkel allein in der Straße, das gibt's ja heute nicht mehr so, wie es vor 10, 20 Jahren mal gewesen ist. Und von daher hat mich das auch sehr abgeholt, ja, zu sehen, dass aus allen Teilen Deutschlands irgendwo Leute auch mit Maschinen kamen oder selber einfach so kamen. Mhm. Ja, und das ist nicht selbstverständlich, glaube ich.
Umso schöner, dass das gut funktioniert hat und dass das zu erkennen war. Wir wollen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weitersprechen über auch eine Frau, die ihr dort kennengelernt habt, die gleich bei unserem Gespräch auch dabei sein wird. Sie wohnt an der A oder in der Nähe der A, direkt dran sogar, genau, und ist natürlich auch betroffen. Im Übrigen, das fand ich ganz interessant, sie hatte an ihrem Zuhause auch ihre eigene Praxis und ist da also doppelt getroffen. Aber ich kann euch da draußen sagen, Leute, also so eine taffe, so eine starke Frau, die unheimlich klug und sehr reflektiert darüber berichtet und sehr bewundernswert, also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sprechen gleich weiter mit Tobi und Raya, wenn sie dann gleich zugeschaltet ist. Tobi, wir haben uns ja gerade schon unterhalten, du bist ja selbstständig oder beziehungsweise Unternehmer hier vom Niederrhein, hast unter anderem in Ahrweiler nach diesem schlimmen Unwetter und nach dieser Katastrophe mitgeholfen und wir unterhalten uns gerade so ein bisschen darüber, wie das am Anfang war, wie groß die Hilfsbereitschaft war, was jetzt mittlerweile allerdings fehlt und was eigentlich diese ganze Zeit nicht nur mit den Betroffenen gemacht hat, sondern auch mit den Helfern, mit uns allen gewissermaßen. Ich glaube schon, dass wir lange Zeit noch über diese Katastrophe sprechen und reden werden und das ist auch gut so. Da wäre ich nämlich beim nächsten Punkt. Tobi, was hat diese ganze Katastrophe mit dir angestellt, vielleicht auch emotional. Was macht das mit einem, wenn man weiß, oh mein Gott, ich bin hier an einem Ort und ich räume hier gerade auf und ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich hier vielleicht eine verstorbene Person finden werde. Was macht das mit dir? Hat man Angst zu arbeiten?
Jein. Es bremst dich anfangs, ja, weil du bist darauf einfach nicht vorbereitet. Und als uns dann gesagt wurde, hier, das ist eure Siedlung, euer Planquadrat, das könnt ihr aufräumen. Hier ist aber noch keiner gewesen. Also wenn ihr jemand findet, dann ruft uns an, dann kommt jemand raus. Und das ist eine Sache, die ich für mich selber nicht ganz nachvollziehen konnte, da relativ allein gelassen zu werden. Natürlich ist man freiwillig da und natürlich entscheidet man für sich selber auch hinzufahren und genau diese Dinge zu machen. Aber einfach da fehlte einfach dieses Signal, hört mal zu, ihr seid hier nicht alleine.
Ja, ja.
So, und wir waren alleine. Ne? Jeder sagt immer, ja, aber es waren ja Hilfskräfte da. Ja, die waren da, natürlich. Und dem einzelnen Feuerwehrmann, THWler oder so, dem kann man auch keinen Vorwurf machen. Auch die warten auf ihre Weisungen. Aber wenn die Weisungen nicht bekommen, dann dürfen die nicht.
Ja.
So, und das war an den ersten Tagen das, was irgendwo gefehlt hat. Und das kratzt einen auf. Natürlich ist man nervös. Wir hatten einmal den Fall, gerade an der A-Allee, wir haben dann eine vermüllte Hecke beigebaggert. Und auf einmal stand da ein Auto hinter. Ja, beschlagene Scheiben, wo man gedacht hat, okay, was ist das denn jetzt? Ja, und da waren wir natürlich sehr aufgeregt und haben dann gesagt, ja gut, haben wir jetzt da jetzt unseren ersten Fall oder nicht? Gott sei Dank haben wir an beiden Wochenenden niemanden gefunden.
Ja. Es ist merkwürdig, man weiß gar nicht, ob man sagen soll, leider haben wir niemanden gefunden oder wir haben jemanden. Also es ist, ich selbst, und das ist halt das Schwierige, ne? Ich glaube, für jemanden wie dich, der vor Ort war, wir werden ja niemals das genauso nachfühlen können, was du nachgefühlt oder was du erlebt hast, weil ne, ich war jetzt nicht vor Ort in dieser Zeit. Aber alleine dir dabei zuzuhören, diese Mischung aus, diese Arbeit muss gemacht werden. Es ist wichtig, dass wir das tun, aber oh Gott, ich will eigentlich niemanden hier finden müssen, sozusagen. Das ist, ich kriege wirklich die ganze Zeit Gänsehaut, wenn du das erzählst.
Ja, war bei uns anfangs haargenau dasselbe.
Ja. Ja?
Dass wir einfach gefühlsmäßig mit den Eindrücken überladen waren, aber keinen Platz dafür hatten, dass für uns zu verarbeiten in diesem Moment, sondern das passiert alles nachträglich. Ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, als ich jetzt das zweite Mal zu Hause angekommen bin, also eingepackt habe mit den Jungs und weggefahren bin. Und man irgendwo impliziert bekommen hat, dass man könnte euch hier super noch wochenlang gebrauchen. Ihr habt so eine starke Arbeit geleistet, das wird uns immer wieder gesagt. Und ihr habt so tolle Maschinen, ihr seid so ein großer Verband, ihr habt alles dabei. Schade, dass ihr fahren müsst. Und das ist was, was mich im Nachhinein doch am meisten gekratzt hat, weil ich für mich und wir alle für uns irgendwo sagen, wir sind nicht fertig. Mhm. Und deswegen geht's halt jetzt auch immer weiter. Ja, es wird immer wieder gesagt, okay, wann können wir wieder fahren? Wann haben wir die Möglichkeit, wann können wir wieder los?
Ich habe mir vorhin vorgestellt, wie du da stehst und mit deinen Leuten und Tage an harter Arbeit hinter dich gebracht hast. Und irgendwann muss man ja auch Dinge erledigen, die wichtig sind für die eigene Familie zum Beispiel, für das eigene Unternehmen. Das muss laufen, damit man überhaupt die Kraft hat zu helfen. Und dann stelle ich mir vor, wie du zu deinem Auto läufst und total kaputt und müde da einsteigst und vielleicht insgeheim ein bisschen froh bist, gleich zu Hause zu sein und deine Kinder zu sehen. Und ich kann dir richtig ansehen, wie sich da aber auch ein schlechtes Gewissen beimischt. Vielleicht, weil du weißt, naja, ich kann hier weg, aber die, die hier leben, die haben halt nicht ein anderes Zuhause. Ja. Was macht das mit dir?
Ist unbefriedigend. Für einen selber sehr unbefriedigend, weil man es einfach weiß. Ne? Weil man einfach weiß, beim ersten Mal haben wir halt diese Siedlung da aufgeräumt, mhm, und wir kamen ja jetzt wieder an, waren zuerst in Walpotsheim, hatten dann, ja, ich sag mal, unsere Arbeit in einem Straßenzug erledigt und haben gesagt, okay, komm, dann lass mal gucken, wo noch was ist, und sind in Ahrweiler ausgekommen an genau dieser Siedlung, und die lag einfach wieder voll. Und man weiß, es sind jetzt 3 Wochen dazwischen gewesen, hier war keiner. Mhm. Hier ist einfach, seit wir da gewesen sind, keiner mehr gewesen. Ja. Und was das mit den Leuten da unten auch anstellen muss, ja, dass die einfach, die kippen zwar immer weiter auf, weil sie müssen, haben aber eigentlich keine Ahnung, wann denn endlich mal jemand kommt, der es denen da entsorgt. Mhm. Und das, das ist sehr unbefriedigend, wenn man weiß, da ist genug Arbeit, ich denke, für Monate und Jahre.
Ja, für Jahre höchstwahrscheinlich. Ja. Weißt du, was ich auch beschämend finde? Ich finde das alles irgendwie so sehr belastend, muss ich gestehen. Und ich bin nur jemand, der jetzt in dem Fall zum Beispiel auch oft darüber berichtet oder eben darüber liest und Dinge sieht. Und das ist irgendwie schwer für mich. Da frage ich mich, wie geht's denn Menschen wie dir, die vor Ort helfen, die das alles sehen und erleben? Und vor allem, wie geht's denn den Betroffenen? Und es ist irgendwie total ironisch, dass es seitens der Helfer und seitens der Betroffenen teilweise so eine Stärke irgendwie gibt. Und gefühlt wird der Rest von uns damit irgendwie angesteckt. Und ich frage mich, wo kommt das her? Aber was ich auch interessant finde, und ich glaube, darüber muss einfach gesprochen werden, dass Leute, die vor Ort waren, die geholfen haben, die betroffen sind, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich finde es großartig, dass wir da auch offen drüber sprechen. Die müssen über das reden, was sie da erlebt haben, was sie gesehen haben. Ich glaube, sonst tun wir uns als Gesellschaft und euch Helfern der ersten Stunde sozusagen ganz, ganz Schlimmes an. Und du hast mir vorhin von einer Situation erzählt, die ich sehr beispielhaft finde. Ihr seid auf ein junges Paar gestoßen vor Ort und das hat den Teddybären in der Hand. Es war ein junges Paar, richtig?
Ja.
Und ihr habt sie angesprochen. Wie lief dieses Gespräch?
Sehr ergreifend. Also ich selber habe sie nicht angesprochen, sondern jemand aus dem Trupp, der das dann nachher berichtet hat. Ja. Und der sagte, die hatten einen Teddybären dabei und wurden dann aufgrund ihrer Verwirrtheit gefragt, ob man denen helfen könnte. Und dann haben sie gesagt, nee, uns ist nicht mehr zu helfen. Wir haben zwar den Teddybär, aber unsere Tochter fehlt noch. Und das ist was, man hat es ja selber nicht erlebt, aber allein zu wissen, dass sowas passiert ist, ist eine Sache, die muss man erstmal für sich selber verknuspern, ja. Und da wird Hilfe nötig sein, auf jeden Fall. Im Nachgang, vor allen Dingen für diejenigen, die tatsächlich eine Leiche gefunden haben oder, ich sag mal, allein Tierkadaver, ist ja auch eine Sache, ja.
Na klar.
Ja.
Das vergessen wir, das unterschätzen wir sehr. Wie oft denkst du an diese Situation und an diese Geschichte zurück?
Anfangs war die immer sehr präsent. Mhm. Mittlerweile versuche ich das selber so ein bisschen auszublenden, zurückzustellen, weil du musst das tun, sonst frisst es dich auf. Auch generell die Geschichten da unten, ja, wer sein Haus verloren hat, wer vielleicht einen Angehörigen sonst noch verloren hat.
Wer den Nachbarn beim Sterben zugesehen hat.
Genau, zum Beispiel. Ja. Und wenn du nicht anfängst, das zurückzustellen, die Emotionen, die du dabei hast, zurückzustellen, dann fressen die dich auf. Das war was, was uns auch allen sehr schnell sehr klar geworden ist. Und ja, wie gesagt, im Nachgang, die einen brauchen vielleicht nachher professionelle Hilfe, die anderen kriegen es für sich selber irgendwie. Ich meine, ne, ich spreche da mit meiner Frau drüber.
Ja. Mir tut das übrigens, wenn ich das sagen darf, irgendwie gut, mit dir darüber zu sprechen gerade, weil ich weiß, das ist ein Thema, also mentale Gesundheit generell ist ja ein Thema, was wir nur sehr, sehr langsam und sehr vorsichtig immer anpacken in unserer Gesellschaft. Vor allem Männer zu hören, die das alles geleistet haben da unten, die diese Hilfe leisten konnten und so vieles wieder aufbauen konnten und aufgebaut haben. Dann auch noch dieses Selbstbewusstsein zu haben, die Stärke zu besitzen, zu sagen, hey, okay, wir machen das, aber wir erleben da auch Dinge, wir kommen ins Gespräch mit Leuten, die alles verlieren. Wir brauchen auch Hilfe, wir müssen miteinander darüber reden und umso schöner finde ich das, dass du den Mut hast und auch die Stärke und dir dann auch die Zeit nimmst, dich heute mit uns darüber zu unterhalten, weil ich glaube, dass das etwas ist, was sehr untergeht und wir dürfen uns nicht einfach nur darauf ausruhen, dass wir jetzt Teil einer deutschen Gesellschaft sind, die so viel hilft und so solidarisch ist und jetzt ist gut und jetzt ist vorbei. Nein, da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Richtig. Und darüber werden wir gleich ein bisschen ausführlicher natürlich noch sprechen. Ich spiele jetzt gleich noch einen Song und dann sprechen wir auch mit Raya, die sich dazu schalten wird, die betroffen ist und der ihr helfen konnte. Sie wurde direkt an der Arbe, bevor wir das jetzt tun. Was mich auch beeindruckt, Tobi, ist, ich habe dir vorhin gesagt, du wirkst wie jemand, der sehr empathisch ist und du sagtest, so war ich eigentlich nie. Ich will damit sagen, vielleicht hat diese ganze Katastrophe mit all den schlimmen Dingen, die passiert sind, das eine gute Sache, nämlich, dass wir eben anfangen, uns zu reflektieren und vielleicht über Dinge anders nachzudenken.
Ja,
spürst
auf
du
jeden
auch,
Fall.
Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es verändert einen. Und ich glaube, das ist was Positives, was man auch davon mitnimmt, ja.
Sehr schön. Wir sind heute zusammen hier mit Tobi, der Welle Niederrhein Talk und wir sprechen über diese Unwetterkatastrophe, die viele Menschen in Nordrhein-Westfalen getroffen hat. Ahrweiler, lieber Tobi, war ja in aller Munde, in der Medienlandschaft ganz groß und ich habe das vorhin schon angekündigt. Uns zugeschaltet ist jetzt Raya. Raya wohnt eben in Ahrweiler, direkt an der Ahr. Hi Raya, kannst du uns gut hören?
Ja, ich kann euch sehr gut hören. Hallo ihr zwei.
Wunderbar. Hi. Der Tobi, den hast du auch schon gehört, den Tobi?
Tobi, sag mal hallo.
Hallo.
Ja, hi.
Hi.
Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
Tatsächlich dann am letzten Wochenende. Mhm. An dem Sonntag dann das letzte Mal, kurz bevor wir dann gefahren sind.
Könnt ihr, Raya, vielleicht erzählst du mir einmal kurz, wie ihr zwei euch eigentlich kennengelernt habt.
Ja, das war halt kurz nach der Katastrophe. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, an welchem Wochentag oder wie lange nach der Katastrophe kamen die Jungs halt mit ihren großen Maschinen hier an. Und da war er einfach dabei. Und man bekommt irgendwie sofort so eine Verbindung, weil man ja sich einfach so wahnsinnig freut, dass die Jungs da sind und einem helfen. Und da entsteht halt einfach auch eine ganz unkomplizierte Verbindung, weil man überhaupt keine Hemmschwellen hat, sondern man geht aufeinander zu, man fragt einfach, was kann ich für euch tun, was könnt ihr für uns tun? Und ja, das war eigentlich sehr unkompliziert.
Mhm. Raya, wenn ich dich fragen darf, wie hast du denn überhaupt diese Flut nach dieses Unwetter, diese Katastrophe erlebt, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, wie das für dich war in der Nacht?
Also es war so, dass am Abend vorher war es eigentlich relativ entspannt hier bei uns in der Straße. Wir sind ja Hochwasser gewöhnt und wir haben so der A halt zugeschaut, wie sie so gestiegen ist. Irgendwann kam ein Feuerwehrauto vorbeigefahren und bat uns, unsere PKWs doch an Seite zu fahren, weil die A könnte über die Ufer gehen. Und das taten wir dann auch. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist mir hier alles, gefällt mir nicht, es kommt immer näher, näher, näher. Und dann ist das wie so ein Zeitraffer abgelaufen. Wir sind dann schnell rein, haben dann noch versucht, mit Handtüchern die Haustür und die Balkontür irgendwie zu sichern und sind dann in Panik durchs Haus gelaufen und haben überlegt, was können wir retten, was können wir retten. jeder hat so seine, ja, das, was ihm wichtig ist, geschnappt und noch ins erste OG gebracht. Noch eine Zeit später fiel auch schon Strom aus, war stockdunkel. Man hörte dieses Glucksen unten vom Wasser, was halt ins Haus reinstieg und immer höher stieg. Nach draußen hin, man sah halt Autos, die am Haus vorbeischwammen, die in des Nachbars Garage einschlugen. Dann stank es irgendwann massiv nach Gas. Ich hatte natürlich Kerzen mit hochgenommen, die haben wir natürlich dann auch schnell aufgepustet, weil wir dachten, okay, also so Gas ist ja mit Feuer nicht so ganz praktikabel. Und und irgendwann gab es eine riesen Erschütterung, wie ein Erdbeben. Da brach halt unsere Bachemer Brücke zusammen und die Kinder fragen nur, Mama, hält unser Haus? Und ich habe nur gesagt, ja, das Haus ist alt, die Mauern sind dick. Man versucht natürlich dann auch irgendwie in dem ganzen Chaos noch so eine beruhigende Funktion für die Kinder zu haben. Mhm. Ja, und dann steht man einfach nur da und ja, betet, ne, dass alles hält, dass alles gut geht. In der Nacht ist die Handyverbindung zu den Kindern meines Mannes, sprich zu meinen Bonuskindern, abgerissen. Die letzte Information, die wir da hatten, war, wir sind jetzt im Dachgeschoss und pusten Luftmatratzen auf. Ich bekomme Gänsehaut immer, wenn ich das erzähle. Danach riss der Funk ab und wir wussten natürlich auch dann bis morgens früh oder bis mittags eigentlich nicht, was ist mit den großen Kindern los. Und das war schon gruselig. Einfach gruselig.
Es ist beeindruckend, wie du uns da mit hinnimmst, wie du uns da wirklich so dieses Bild baust und uns in Anführungsstrichen einlädst, einmal so in deine Haut zu stecken und das alles so zu erleben. Und trotzdem wirkst du total reflektiert und nüchtern dabei. Also als hättest du das schon irgendwie abgearbeitet. Was lenkt dich da ab? Hast du so viel zu tun, dass du in der Lage bist, das schon gut zu... Ja, das gut zu erzählen, weil ich kann mir das kaum erklären.
Also es ist so, ich denke, jeder hat ja so seinen eigenen Charakter. Und ich bin von Haus aus sehr strukturiert, sehr organisiert, sehr geplant oder ja fast auch manchmal schon zu verplant. Aber jeder ist ja so, wie er ist und keiner kann so richtig aus seiner Haut. Mhm. Und so bewältigen wir auch unser Leben jetzt hier. Wir gehen Schritt für Schritt. Wir lassen uns auch helfen. Das musste ich auch erstmal lernen, weil eigentlich war ich jemand, der immer versucht hat, alles möglichst selbst zu organisieren und zu machen. Und Hilfe annehmen ist die Challenge, die ich lernen musste, die ich gelernt habe. Auch Hilfe anzunehmen, ohne großartig in dem Moment was zurückgeben zu können. Ich sage jetzt mal, mehr als ein kaltes Feierabendbier und ein großes Danke ist halt im Moment auch einfach nicht drin. Mal ein Würstchen auf den Grill schmeißen. Aber Struktur hilft. Mhm. Also Struktur hilft total. Und wenn man sie selber nicht aus sich heraus organisieren kann, dann sind auch genügend Leute da, die einem dabei helfen, zu strukturieren und einen an die Hand nehmen. Und das ist wirklich großartig.
Faya, ich will dir unbedingt sagen, dass Tobi und ich, wir gucken uns hier an und sagen uns mit Blicken, dass wir Riesenfans von dir sind. Tobi, wie ist das für dich, jemanden, der so betroffen war? Und ihr kennt euch ja jetzt auch persönlich. Wie ist das für dich, Raya so reden zu hören?
Beeindruckend. Irgendwo. Weil, obwohl sie ja selber betroffen ist, ist die schon viele Schritte weiter, als wir es als Helfer eigentlich sind. Ne, wie eben schon besprochen, bei uns beginnt jetzt so ein bisschen die Aufarbeitung der Erlebnisse, der Eindrücke, die wir da gesammelt haben.
Ja,
und bei Raya hat man einfach das Gefühl, dass das läuft. Ne? Mhm. Ja.
Sie erzählte ja gerade, oder Raya, du hast ja gerade erzählt von, da ist nicht viel mehr drin, als jetzt erstmal ein Würstchen und ein Feierabendbier und so. Tobi, ich glaube, dir reicht das auch erstmal, oder?
Ich sag mal so, wir verlangen ja nichts. Ja. Wir verlangen ja nichts dafür. Und es war einfach so cool zu merken, auch jetzt, als wir das zweite Mal da gewesen sind, wie herzlich man da einfach begrüßt wird, ja, wie herzlich man aufgenommen wird. Und es wird einem einfach alles in Aussicht gestellt, was man jetzt gerade braucht. Ja, also da wurde gesagt, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr ja, was zu trinken haben müsst, was zu essen haben müsst, wenn ihr einen Schlafplatz sucht oder ähnliches, wir helfen euch dabei, das ist gar kein Problem. Und das war halt sehr schön, ja. Das war für uns das Größte, was man eigentlich zurückgeben konnte. Einfach dieses Angebot zu wissen, einem fehlt es hier unten an nichts.
Aber ja. Leute, wir müssen trotzdem darüber reden, dass diese Hilfe und dieses Gefühl von wir sind hier nicht alleine ja auch nur dadurch entstanden ist, dass es freiwillige Helfer gab und Betroffene. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich an Leute denke wie dich, Tobi, die da so viel geholfen haben, die da Dinge gesehen haben, das muss aufgearbeitet werden. Und wenn ich an dich dann denke, Raya, also so stark du auch wirkst und so reflektiert du ja auch schon scheinst, ihr habt euch ja dazu entschieden, dort zu bleiben in Ahrweiler. Ihr wollt euer Zuhause sozusagen nicht aufgeben, aber ganz viele Nachbarn, möglicherweise auch mit kleinen Kindern, haben logischerweise den Entschluss getroffen zu sagen, okay, hier kann ich jetzt erstmal kein Kleinkind mehr aufwachsen lassen. All das braucht ja Hilfe, all das braucht vor allem Geld und Struktur. Und das haben wir am Anfang natürlich noch alles sehr deutlich erlebt und gesehen. Was muss politisch passieren? Was braucht ihr?
Ja.
Tobi, du oder ich?
Raya, vielleicht fängst du.
Fang du einfach an, Ladies first.
Ah, okay, danke.
Schabbat ist ja auch noch.
Was brauchen wir? Also zurzeit ist es so, dass wir immer noch Hilfe brauchen, wirklich beim Räumen. Es ist wirklich so, es ist wirklich noch Manpower gefragt in den unterschiedlichsten Segmenten und auch in den unterschiedlichsten Fortschrittstufen, sage ich jetzt mal. Wir sind zum Beispiel schon recht weit, weil wir am Anfang sehr viel Hilfe hatten. Ich habe eben noch einen Bericht gesehen aus anderen Bereichen von Ahrweiler. Die fangen erst heute an und räumen die Häuser leer und schippen den Schlamm raus. Das heißt, wir sind wirklich von ganz klein bis ganz weit noch auf Hilfe angewiesen. Müll muss noch weggeräumt werden.
Es also noch ganz profane Dinge eigentlich.
Ganz profane Dinge. Es sammelt sich ja auch, das ist ja alles zeitverzögert. Wir sind jetzt in Woche 6, glaube ich. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Leute, die hatten von Amts wegen ein Verbot, in ihre Häuser zu gehen, wegen Einsturzgefahr etc. Mhm. Und die fangen erst heute damit an oder gestern, das zu bewältigen, wo wir schon vor 5 Wochen waren. Jetzt ist aber hier nur noch ein Zehntel oder wie auch immer viel weniger Hilfe als vorher da. Das heißt, die brauchen einfach auch noch schweres Gerät und auch anpackende Hände. Mhm. Dann bei mir zum Beispiel vor der Haustüre so profane Dinge wie Müll. Ich meine, ich habe hier jeden Tag Handwerker. Wir leben hier in einem Haushalt mit 4 bis 6 Personen. Da weiß jeder, was da an Alltagsmüll anfällt.
Ja.
Und wir wurden vor ein paar Wochen, ich meine 2 oder 3, von der Kreisverwaltung aufgefordert, ab sofort, ne, bitte Müll trennen, schön, ohne Mülltonne, okay, geht in Säcken, kein Problem, wir kriegen ja alles hin. Ja, dann stellst du den Müll zum Tag X vor die Haustüre, es kommt ihn aber keiner abholen.
Aber ich muss tatsächlich sehr lachen, als du gerade gesagt hast, es kam nochmal der Hinweis, bitte den Müll zu trennen, als gäbe es nicht 1000 andere Aufgaben, die einem gerade so durch den Kopf schwirren. Aber Raya, lass mich dich noch eine Sache fragen. Kannst du dir erklären, warum die Hilfsbereitschaft, die ganz am Anfang da war, jetzt abgeebbt ist? Und liegt das vielleicht auch daran, wie wir als Medien vielleicht auch mit dem ganzen Thema umgehen? Denn ich muss tatsächlich gestehen, zu hören, wir sind immer noch dabei, hier Häuser leer zu räumen. Das ist etwas, was mir so gar nicht bewusst war.
Also es ist so, dass wir sind natürlich recht, ich kann nur von mir reden, bin recht eingeschränkt, was Medien angeht, weil wir keinen Fernseher haben, ne? Keine Telekommunikation funktioniert. Ich bin über Facebook und Instagram, ist man natürlich auch im Moment sehr lokal unterwegs, weil man guckt, ne, was wird gebraucht, wo wird was gebraucht. Und was die großen Medien angeht, da muss sich jeder an die eigene Nase packen und gucken, wie viel berichte ich noch und was berichte ich nicht mehr. Ich meine, klar, die Welt dreht sich weiter. Aber ich kann nur sagen, wir brauchen noch lange. Und wenn ich lange sage, meine ich lange. Es lebt über einen Zeitraum von 1 Jahr. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen großes Gerät, wir brauchen auch die netten Menschen, die vorbeikommen und auch einfach, ja, ich sag mal, eine Tüte Gummibärchen abgeben. Ja. Da freut man sich wie ein kleines Kind drüber. Also nicht, dass wir nicht in der Lage wären, auch die uns anderweitig zu besorgen. Es tut mir leid, es fährt gerade ein Bagger vorbei. Ich hoffe, das stört
ja, Gott sei Dank, fährt ein Bagger
ja,
vorbei.
Gott sei Dank, genau, der Erste, der heute hier vorbeifährt. Das sind so, ja, ich kann nur an alle appellieren, vergesst uns nicht. Und wenn ihr euch, also es soll jetzt kein Sightseeing sein, aber wenn ihr euch ein Bild machen wollt, macht euch das Bild, weil diese Bilder, die in den Medien sind, die sind okay. Aber alle Helfer, die hier waren, haben mir eigentlich dasselbe gesagt und haben gesagt, so wie es in den Medien aussieht, das beschreibt bei weitem nicht das, wie es in Wirklichkeit aussieht.
Also das ist das, was Tobi gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten hat. Ne? Es ist eine ganz andere Welt, wenn du selber vor Ort bist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann das nicht, ich kann es halt schlecht sagen, weil ich bin seit 6 Wochen hier vor Ort. Wir waren auch hier noch nicht weg. Mhm. Aber die Leute sind wirklich, die sagen alle, so haben wir uns das nicht vorgestellt.
Ja. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass du nochmal deutlich gemacht hast, ey Leute, wir brauchen Hilfe, weil, und nochmal, selbst mir war gar nicht so klar, dass wir, also gefühlt, weil eben diese Hilfsbereitschaft so groß war, hatte man dann irgendwann den Eindruck, okay, da läuft's irgendwie und wow, und wir haben eine große Solidarität und so und wir bekommen ja auch mit, ne, es wird viel Geld gespendet, unsere eigene oder Aktion, die wir auch schon viele Jahre unterstützen, Lichtblicke, hat jetzt weit mehr als 10 Millionen Euro zusammengesammelt, das beruhigt einen für den Moment, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig zu hören, auch gerade von dir, Raya, dass es ganz, ganz profane Dinge eben gibt, die noch zu erledigen sind. Und sei es, dass jemand vorbeikommt, um irgendwie vielleicht noch Müll wegzubringen oder einem da irgendwas vom Dach zu holen oder was auch immer es ist. Also Hilfe ist nach wie vor nötig und vor allem schweres Gerät, hast du gerade gesagt, Raya.
Ja, also wenn ich hier rausgucke, ist unbeschreiblich. Ne? Es sieht wirklich aus wie, ja, in so einer riesen, man kann sich das vorstellen wie eine riesen Kiesgrube oder so ein riesen Kohleabbaugebiet. So monströs ist das alles.
Jetzt stehen natürlich im Herbst Bundestagswahlen an. Ein Thema, was gerade ganz viele von uns natürlich auch zu Recht beschäftigt. Hm. Ich höre schon ein bisschen bei dir raus, Raya. Du wunderst dich ein bisschen, ne? Vielleicht, oder was heißt wundern? Dir stößt das ein bisschen negativ auf?
Nein, negativ auf gar keinen Fall, weil das ist ja nun mal der Lauf der Dinge. Ne? Mhm. Wahlen stehen an, Wahlen sind dafür da, dass man wählen geht, das ist auch ganz wichtig. Wir haben halt in Deutschland, und ich bin wirklich kein extrem politischer Mensch und ich möchte da auch, muss sich jeder seine eigene Meinung machen, aber wir haben halt so viel Bürokratie und bis das alles durch diese, ich weiß nicht, wie vielen Instanzen geht und bis das verabschiedet wird und da muss es nochmal irgendwie besprochen werden. Das ist natürlich für die Menschen, die hier sitzen und im Winter sehr wahrscheinlich frieren werden, weil sie nicht darüber nachdenken, dass wir übernächste Woche September haben und auch die Nächte können kalt werden.
Ja.
Und das sind so Sachen, ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute müssten auch irgendwie politisch an die Hand genommen werden von oben. Mhm. Ne? Und es müsste kommuniziert werden oder es müsste auch von oben mal gesagt werden, hier, lasst uns dafür sorgen, hierfür sorgen, aber...
Ich bin mir sicher, dass diese Unwetterkatastrophe und das alles, was nicht nur übrigens in Ahrweiler passiert ist, sich natürlich schon auch wieder spiegeln wird oder zeigen wird eben bei den Wahlen. Und ich kann nur hoffen, dass das Thema dann auch schnell darauf gelenkt wird, dass eben nach wie vor viel, viel, viel Arbeit zu leisten ist. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal kurz danken dafür, dass ihr uns das nochmal erzählt, weil, und das will ich ganz offen und ehrlich zugeben, auch ich zu den Menschen gehöre, denen gar nicht bewusst war, an was für einem Punkt wir gerade erst stehen. Ich dachte tatsächlich, so naiv scheinbar, wir wären schon an einem ganz anderen Punkt, zumindest auch in Ahrweiler, wo eben diese Flutkatastrophe ganz besonders heftig war. Ich will euch die letzten 2 Minuten, die wir jetzt noch haben, noch zur Verfügung stellen, um euch vielleicht noch was zu sagen. Tobi, ich hatte nämlich so den Eindruck, du hast dich ja, vielleicht sehr darüber gewundert oder hast das sehr bewundert, wie tough und stark Raya mit der ganzen Situation umgeht.
Ja, auf jeden Fall. Also da bleibt einem eigentlich nur zu sagen, ja, bleib wie du bist und ja, macht euer Ding und wir kommen auf jeden Fall wieder. Das ist
versprochen. Nimmst du mich diesmal mit, Tobi? Ja?
Klar,
ich bin dabei.
Also wir kommen auf jeden Fall wieder und es freut mich einfach sehr zu wissen, dass wir euch irgendwie was Gutes tun konnten und ich möchte mich einfach auch bedanken dafür, dass ihr uns so herzlich entgegengetreten seid und ja, uns immer in dem Glauben gelassen habt, dass es uns bei euch an nichts fehlt.
Das kann ich nur zurückgeben und was für mich ganz wichtig ist, ihr wart und seid wirklich unsere Helden. Also das ist wirklich, das klingt vielleicht pathetisch, aber es ist wirklich, ihr wart diejenigen, die uns im Prinzip den ersten Strohhalm hingehalten habt, an dem wir uns festhalten konnten. Und ihr habt dafür gesorgt, dass wir neuen Mut schöpfen konnten und halt auch wirklich Hoffnung. Ihr wart unsere Hoffnung. Und das ist mit Worten und ja, es ist nicht zu beschreiben und dafür echt von allen ein riesen Dankeschön.
Leute, ihr bringt mich hier gleich zum Heulen. Das gibt's ja nicht. Ich hab schon voll die Augen. Und das Schlimme ist, das Leben einer Moderatorin ist ganz hart, weil ich habe jetzt genau noch 58 Sekunden, bis wir tatsächlich die Sendung beenden. Aber ich finde, das war doch ein sehr, sehr schöner Schluss. Tobi, von Herzen danke, nicht nur für deine Hilfe vor Ort und auch an deine ganzen Mithelfer, deine Kollegen, die mit vor Ort waren, sondern auch danke dafür, dass du uns das erzählst und uns auch nochmal deutlich machst, wie wichtig das ist, dass wir Dinge nicht einfach ad acta legen, weil wir glauben, ja, da kümmert sich ja schon jemand drum. Und Raya, beeindruckende Frau. Ich finde es ganz toll, dass du zu Hause treu bleibst, dass ihr zu Hause bleibt, dass ihr euer Zuhause nicht aufgeben wollt. Und ich bin gespannt, dich auch natürlich persönlich kennenzulernen und wünsche dir unheimlich viel Kraft und deiner Familie ganz viel Energie und vor allem weiterhin ganz, ganz viel Unterstützung und möchte sagen, bis bald. Es war mir ein Fest mit euch. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Danke dir.
So, Leute, 10 Sekunden haben wir noch. Dann würde ich sagen, verweise ich auf die Homepage werdeniederrhein.de. Dort werdet ihr morgen den gesamten Talk mit Tobi und Raya zu hören kriegen. Ich bin Rafael Hamdan. Bis dann. Ich freue mich auf euch.